Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler und Andreas Keckel.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Und wir beginnen heute Abend im Nahen Osten, wo es offiziell eine Feuerpause gibt, aber immer wieder zu Zwischenfällen kommt. Wie heute im Süden des Libanon, wo ein französischer Soldat einer UN-Mission getötet und 3 weitere verletzt wurden. Frankreichs Präsident Macron sagte, alles deute darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich sei. Trotz dieser wohl brüchigen Waffenruhe, viele Menschen haben seit Beginn der Waffenruhe im Libanon ihr Hab und Gut zusammengepackt, in Autos verfrachtet und sind losgefahren in Richtung Süden, in Richtung Heimat. Wie aber schaut man südlich der Grenze im Norden Israels auf diese Feuerpause, die ja zunächst auch bedeutet, dass das Leben dort ein Stück sicherer werden könnte? Kilian Neuwert.
Hier hat der Krieg Spuren hinterlassen. In dieses Haus ist ein Geschoss eingeschlagen. Nachbar Vladi Borson kann sich noch gut erinnern. Ich dachte, das war's. Ich bin wohl der Nächste. Ich sterbe. Eine Überwachungskamera in der Nähe hat alles aufgezeichnet. Vladi Borson und seine Frau riss der Einschlag im Schutzraum ihres Hauses aus dem Schlaf. Unklar ist, wer für den Beschuss verantwortlich ist. In Misgav Am starb am gleichen Tag ein Mann durch eine fehlgeleitete israelische Granate. Wir sind in einem Kibbutz in Nordisrael, direkt an der libanesischen Grenze. Vladi Borson vermietet hier Ferienwohnungen. Seit der Waffenruhe mit der Hisbollah im Libanon habe er plötzlich wieder Anfragen. Dass die israelische Armee tief ins Nachbarland eingedrungen ist und es besetzt hält, findet er gut.
Ich denke, es ist besser, wenn es eine Pufferzone gibt. Denn ihr seht es jetzt nicht, aber die Grenze ist so nah. Und nach dem, was ich am 7. Oktober gesehen habe, will ich nicht, dass so etwas in meinem Haus passiert. Auch hier im Norden sitzt das Trauma des Hamas-Massakers in Südisrael vom 7. Oktober 2023 tief. Ruhig war es hier ohnehin nie. Umfragen zufolge begrüßt eine Mehrheit aller Israelis ein hartes Vorgehen gegen die Terrormiliz Hisbollah im Libanon. Die Waffenruhe sehen sie skeptisch. Wir treffen Noam Ashkenazi. Zum ersten Mal seit Wochen geht sie mit ihren Kindern wieder entspannter auf die Straße. Also einerseits ist es schön. Andererseits, wenn aus dieser Waffenruhe nicht wirklich etwas herauskommt, was unser Leben in Zukunft wirklich regelt, dann ist sie nichts wert. Es gibt eben 2 Seiten. Und wir wollen, dass es wirklich ruhig wird, dauerhaft. Nicht mehr in den Schutzraum rennen müssen, das wünscht sich Noam Ashkenazi. Ori Mogel nimmt uns mit hinunter. Im Grunde sieht so unser Leben im Krieg aus. Die Kinder sind immer geschützt unter der Erde. Klingt bescheuert, aber so ist es. Das hier ist zum Beispiel der Schutzraum des Kindergartens. Wir haben ihn so ausgestattet, damit wir hier einen Raum haben, um uns mit den Kindern zu beschäftigen. Ja, so klingt das. Das ist die Feuerpause. Zu hören ist israelisches Artilleriefeuer, denn trotz Waffenruhe gibt es vereinzelte Gefechte. Das finden viele hier gut. Die Hisbollah hinter der Grenze im Libanon ist und bleibt eine Bedrohung für die Menschen in Nordisrael.
Und wir bleiben in der Region. War die Ankündigung, die Straße von Hormuz zu öffnen und dann kurze Zeit später wieder zu schließen, nur ein Mittel des Iran, um Stärke vor Verhandlungen zu zeigen? Die Führung des Landes jedenfalls begründet die heutige erneute Sperrung damit, dass die USA weiter iranische Häfen blockieren würden. Katharina Willinger in Istanbul ist zuständig für die Berichterstattungen über Iran. Katharina, ja, die Straße auf, dann wieder zu. Wo stehen wir gerade?
Ja, wir hatten das gestern eigentlich schon vermutet nach der Ankündigung von Trump, dass die US-Seeblockade bestehen bleibt. Da war eigentlich sofort diese Forderung laut geworden, die Straße direkt wieder zu schließen. Das ist dann heute am Vormittag geschehen, bevor der Schiffsverkehr so richtig starten konnte. Und es kam dann tagsüber auch zu einigen sehr gefährlichen Zwischenfällen. So meldet die britische Marine beispielsweise, dass ein indischer Tanker von der Revolutionsgarde beschossen worden sei. Auch ein Containerschiff soll von einem Projektil getroffen worden sein. Und auch ein deutsches Kreuzfahrtschiff Kriegsschiff, wohlgemerkt ohne Passagiere. Das ist wohl von der Revolutionsgarde massiv bedroht worden und das, obwohl das Schiff sehr eng am omanischen Festland entlang unterwegs war. Das zeigt also, zu was die Revolutionsgarde da bereit ist. Und unter diesen Umständen, denke ich, wird wohl kaum eine Reederei tatsächlich bereit sein, ihre Schiffe da durch die Meerenge zu schicken.
Ja, ist die Frage, was ist mit der nächsten Verhandlungsrunde? Die Waffenruhe läuft ja in Kürze aus.
Ja, offiziell heißt es vom Nationalen Sicherheitsrat des Irans, dass man einen US-Vorschlag prüfe. Man hatte den wohl von pakistanischen Vermittlern erhalten, aber eine Antwort steht noch aus. Aber was wir heute tagsüber eigentlich beobachten ist, dass es wieder massive Drohungen aus Teheran gibt. Beispielsweise ein schriftliches Statement des neuen obersten Führers Khamenei, der wohlgemerkt noch nicht persönlich in Erscheinung getreten ist. Es gibt Gerüchte, dass er schwer verletzt ist. In diesem Statement droht er den Feinden mit noch bitteren Niederlagen. Und ein General der Revolutionsgarde, der hat Ähnliches heute im Staatsfernsehen geäußert, hat sogar damit gedroht, dass man Waffen einsetzen könne, die man bisher nicht benutzt habe. Ob das alles stimmt, das wissen wir natürlich nicht. Aber es zeigt nochmal, mit was für einem Selbstbewusstsein das iranische Regime noch immer unterwegs ist.
Danke für diese Einschätzung, Katharina, nach Istanbul.
Gerne.
Wie sehr die Welt von der Straße von Hormus abhängig ist, hat sich erst gestern gezeigt. Als der Iran zunächst freie Fahrt für Tanker erklärte, sank der Ölpreis um rund 10%. Und wie schon oft gesagt, ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs geht eben durch diese Meerenge. Dagegen Sonne und Wind müssen nicht durch die Straße von Hormus, steht hier auf einem Plakat, das heute in München auf der Demo für eine schnellere Energiewende zu sehen war. Deutschlandweit sind nach Veranstalterangaben rund 80.000 Menschen auf die Straße gegangen für erneuerbare Energien und gegen die Politik von Wirtschaftsministerin Reiche. Ole Hilgert und Alexa Schulz.
Fast wolkenfrei ist der Himmel in Köln am Nachmittag. Gute Voraussetzungen für die Erzeugung von Solarstrom. Doch die Energiewende wird aus Sicht der Menschen hier ausgebremst durch die Entscheidungen der Bundesregierung.
Ich habe das Gefühl, dass die Politik, die im Moment gemacht wird, uns dahin führt, dass wir wieder mehr abhängig sind von fossilen Energien. Und das ist einfach logisch und wissenschaftlich völliger Unsinn.
Ich finde, erneuerbare Energien sollten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, gerade jetzt in der aktuellen Situation mit den ganzen Krisen.
In Berlin findet der Protest vor dem Wirtschaftsministerium statt. Ministerin Reiche vernachlässige die Förderung erneuerbarer Energien, so die Kritik. Und die kommt nicht nur von Umweltorganisationen, sondern auch vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.
Die Wirtschaft, die aus ökonomischer Vernunft weiß, dass Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz zusammengehören, die stehen beispielsweise auch ganz klar hinter verlässlichen Klimazielen. Die finden diese Zieldebatte gerade, wollen wir das um ein paar Jahre verschieben, extrem schädlich, weil sie dann gar nicht wissen, sollen wir jetzt investieren oder nicht.
Kundgebungen gibt es auch in Hamburg und München. Hier beteiligen sich auch Vertreter aus der Wissenschaft. Sie argumentieren, die Energieversorgung sei zu 100% aus erneuerbaren Quellen möglich. Es brauche nur die passenden Rahmenbedingungen.
Dieses Bild stammt aus dem Juni 2024. Die Partei des jetzigen tschechischen Premiers Andrej Babiš, Österreichs rechtspopulistische FPÖ unter Herbert Kickl und die rechtsnationale Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán schließen sich auf EU-Ebene zu einem politischen Bündnis zusammen. Im Europaparlament soll es Patrioten für Europa heißen. Keine zwei Jahre später fehlt mit der Abwahl des Ungarn Orbán eine der wichtigsten Personen des Paktes, der im EU-Parlament als eigene Fraktion auftritt. Für heute hatten die Patrioten für Europa in Mailand zu einer Demonstration gegen, wie sie es nennen, illegale Migration aufgerufen. Tillmann Kleinjung.
Senza paura, ohne Furcht, wollen Europas Rechtspopulisten in Mailand auftreten. Eine Woche nach der krachenden Wahlniederlage von Viktor Orbán in Ungarn. Katerstimmung am Mailänder Dom. Ich umarme und ich glaube mit mir der gesamte Platz unseren Freund und Patrioten Viktor Orbán. Lieber Viktor, du hast die Grenzen verteidigt und gegen Menschen- und Waffenhändler gekämpft. Lasst uns diesen Kampf gemeinsam fortführen. Es läuft nicht gut für die Parteien, die sich in der EU-Parlamentsfraktion Patrioten für Europa zusammengeschlossen haben. Gastgeber Matteo Salvini von der italienischen Partei Lega ist nur Juniorpartner in der Regierung mit der sehr viel populäreren Ministerpräsidentin Meloni. Der Versuch von Geert Wilders, in den Niederlanden zu regieren, ist gescheitert. Und nach der Niederlage von Orbán fehlt Europas extremer Rechten eine wichtige Identifikationsfigur. Diese Veranstaltung sollte, glaube ich, den Sieg von Orbán feiern. Ich vermute, dass sie sich dessen sicher waren. Und jetzt müssen sie stattdessen über die Niederlage sprechen, die auch ihre eigene Niederlage ist. Eine solche Veranstaltung ohne Orbán, bis vor einer Woche noch undenkbar. Jetzt gibt's nicht einmal eine Videobotschaft aus Ungarn. Doch das Wort Niederlage nimmt hier niemand in den Mund. Der Chef des französischen Rassemblement National glaubt an einen bevorstehenden Sieg. Ich kann euch beruhigen, unser Sieg bei der nächsten Präsidentschaftswahl ist nah. Bardella ist der Hoffnungsträger der Rechtsaußenparteien und hätte als möglicher Kandidat bei diesen Wahlen im kommenden Jahr gute Chancen, Präsident zu werden. Eines hat er aus der Ungarnwahl gelernt: maximale Distanz zu Donald Trump halten, bis vor kurzem noch das große Idol von Europas Nationalisten. Eines ist sicher, die Kriegsziele von Präsident Trump sind völlig unberechenbar. Viel Glück an alle, die versuchen, irgendeine Konsequenz in Donald Trumps Handlungen zu erkennen. Denn was am Montag gilt, muss am Dienstag nicht mehr stimmen. Und am Mittwoch wird dem womöglich schon widersprochen. Auch in Mailand gibt es Widerspruch. Auf dem Domplatz versammelt sich die extreme Rechte. Nebenan ziehen mehrere Gegendemonstrationen durch die Stadt.
Und wir kommen zum Sport und zunächst zur Fußball-Bundesliga, in der Werder Bremen heute wohl das bislang wohl wichtigste Spiel der Saison gewonnen hat, Andreas.
Ja, zumindest mal für die Fans ist es der Höhepunkt der Spielzeit. Werder zu Hause gegen den HSV, das legendäre Nordderby. Heute also mit den Bremern als strahlende Sieger. 3:1 hieß es am Ende eines typisch hitzigen, emotionsgeladenen Duells. Damit wartet der HSV weiter seit 5 Spielen auf einen Sieg, während die Bremer nach zuletzt 2 Pleiten sowas wie den Befreiungsschlag feiern durften. Dem treffsicheren Rückkehrer sei Dank.
2 Wochen lang kaum trainiert und trotzdem der Bremer Derby-Held Jens Stay.
2 Tore ist 2 Tore, aber sonst von das war die Spiel von meiner Seite nicht gut. Und das, glaube ich, ist ganz normal, wenn du nicht so viel trainiert hast. Also.
Aber die Tore waren schon ganz in Ordnung, oder nicht?
Ja, die war geil, die war geil.
Der erste Treffer vom Dänen nach 37 Minuten. Sein 8. Saisontor bringt Werder gegen den HSV in Führung. Nur 4 Minuten später gleichen die Hamburger sehenswert aus. Robert Glatzel trifft zum verdienten 1:1 Pausenstand. Aber Traumtore können die Bremer auch. Jens Day mit seinem 2. Treffer nach knapp 1 Stunde und nach nur 1 Trainingseinheit.
Ich habe nicht von ihm verlangt, dass er 2 Tore macht. Ich wollte, dass er genau das reinbringt, was er getan hat. Seine Energie, sein Karma dann auch innerhalb der Kabine. Er hat sich ein wenig Sorgen gemacht, ob seine Qualität ausreicht. Habe ich ihm gestern gesagt, da muss er sich keine Gedanken machen.
Nach diesem Foul von Otele an Puertas spielen die Hamburger die letzten 10 Minuten mit einem Mann weniger. Eine harte Entscheidung nach Videobeweis. Das 3:1 in einem rassigen Nordderby fällt in der Nachspielzeit. Das erste Bundesligator von Cameron Puertas. Kurz danach verteilt Schiri Exner noch 2 rote Karten an beide Co-Trainer. Jens Stay ist das am Ende egal. Er ist Bremer Derby-Held.
Union gegen Wolfsburg. Allein von der Tabellenkonstellation schon mal eine ganz heiße Begegnung. Zumal beide gegen den Abstieg kämpfen. Wolfsburg mehr noch als die Berliner. Aber die Partie stand ja noch dazu im Fokus, weil mit Marie-Louise Eter die erste Cheftrainerin ihr Debüt in der Männer-Bundesliga gab. Letztlich kein erfolgreiches, zumindest vom Ergebnis her. Denn die Eisernen unterlagen 1:2 und müssen sich erstmal weiter nach unten orientieren.
Das ist sie. Marie-Louise Eters erste Ansprache ans Team nach einem Bundesligaspiel der Männer. Die Trainerin kassiert bei ihrer Premiere eine 1:2 Niederlage.
Ja, wir sind natürlich enttäuscht, dass wir heute das Spiel verloren haben. Wir haben uns viel vorgenommen. Ich denke, das hat man gesehen in der Art und Weise, wie die Jungs heute aufgetreten sind. Bin ich sehr zufrieden. Ich finde, wir haben heute unser Herz auf den Platz gelassen, haben aber vieles auch umsetzen können von dem, was wir uns vorgenommen haben. Das Einzige, was heute nicht so richtig dazu passt, ist das Ergebnis.
Der VfL Wolfsburg in Schwarz blieb zuvor 3 Monate ohne Sieg. Heute passt fast alles. Patrick Wimmer traumhaft nach 10 Minuten zur Wolfsburger Pausenführung. 28 Sekunden nach Wiederanpfiff. Jenan Pejcinovic mit dem 2:0 für den Tabellenvorletzten. Union rennt dann an. Kommt durch Oliver Berg in der 85. Minute zum Anschlusstreffer. Trainerin Ether emotional. Doch mehr gelingt nicht. Sie verliert ihr erstes Bundesligaspiel mit den Berlinern mit 1:2. Dieter Hecking bejubelt seinen ersten Saisonsieg mit dem VfL Wolfsburg.
Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Hoffenheim schlägt Dortmund 2:1. Leverkusen unterliegt Augsburg 1:2. Frankfurt verliert gegen Leipzig 1:3. Gestern bereits das 1:1 zwischen St. Pauli und Köln. Morgen empfängt Freiburg Heidenheim. Entschuldigung, die Bayern treffen auf Stuttgart und können schon deutscher Meister werden. Ein Punkt gegen den VfB würde dazu ausreichen. Und im dritten Sonntagsspiel trifft Gladbach auf Mainz. Die Tabelle. Die Bayern also kurz vorm Titelgewinn. Dahinter folgen Dortmund, Leipzig und Stuttgart. Der HSV auf Rang 13 vor Bremen. In der Abstiegszone St. Pauli, Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim. Die deutschen Fußballfrauen haben erstmals in der Qualifikation für die WM 2027 Punkte liegen lassen. Im österreichischen Ried kam das Team von Bundestrainer Christian Wück gegen die Gastgeberin nicht über ein 0:0 hinaus. 4 Tage nach dem 5:1-Sieg gegen den gleichen Gegner war es heute ja ein eher schwacher Auftritt der DFB-Frauen, deren Spielführerin Janina Minge auch noch die rote Karte sah. Die Füchse Berlin stehen im Endspiel um den deutschen Handballpokal morgen. Im Halbfinale des Final Four setzen sich die Berliner gegen Lemgo durch. Im zweiten Vorschlussrundenspiel heute Abend dann die Riesenüberraschung. Champions-League-Sieger Magdeburg scheiterte in einem echten Handballkrimi am Bergischen HC.
Der deutsche Meister Füchse Berlin setzte sich im ersten Halbfinale erwartungsgemäß mit 39:36 gegen den TBV Lemgo durch. Bedanken konnten sich die Berliner vor allem bei ihrem Torhüter Milos Savaljev mit 18 Paraden und beim starken Angriff mit 39 Treffern. Das zweite Halbfinale vor 20.000 Zuschauern in der Kölner Arena entwickelte sich dann zu einem echten Krimi. Der Außenseiter Bergische HC überraschte den klaren Favoriten SC Magdeburg, rettete sich mit einem 22:22 in die Verlängerung und dann mit einem 27:27 ins 7-Meter-Werfen. In diesem scheiterte Matthias Musche beim Stand von 3:3 für Magdeburg und verwandelte Noah Bayer den entscheidenden 7-Meter. Der Bergische HC steht nach dem 31:30 damit im morgigen Pokalfinale gegen die Füchse Berlin.
Fehlt noch der Blick auf morgen, Sven. Was leistet das Wetter am Sonntag?
Ja, das Wort leisten ist natürlich jetzt ein bisschen zu hinterfragen, weil nach dem heutigen Samstag mit fast 25 Grad, Susanne, in Baden-Baden, wird es morgen einigermaßen kühler, später von Westen wieder freundlicher. Wir gucken uns das alles an. Ich möchte aber zunächst ein Bild zeigen, heute aufgenommen von Jürgen Gundelsweiler am Bodensee von Überlingen aus. Wenn die Natur und der Fotograf so zusammenwirken, dann entsteht fast eine Art künstlerische Darstellung. Das Fischerboot vorne, die Berge hinten, der See unten und dann hier 2 Fähren. Wenn Sie jetzt genauer hingucken, sehen Sie, die sehen irgendwie komisch aus, denn da gab es eine Lichtbrechung, weil, und wir haben die Temperaturen hingeschrieben, das Wasser mit 11 Grad am Bodensee noch kalt ist, darüber die warme Luft mit etwa 20 Grad Strich und dann gibt es einen Brechungsvorgang und das sah man dann an den Fähren. So, jetzt gucken wir kurz auf die Wetterlage. Das Tief, das durchzieht, sorgt dafür, dass bevor das hochkommt, dahinter erstmal kühlere Luft kommt und das Ergebnis auf unserem Film sieht dann so aus. Das ist die Wettervorschau. Sie sehen, das Frontensystem mit den Regengüssen, teils gewittrig begleitet, zieht durch. Das wird uns morgen dann vor allen Dingen im Osten im Tagesverlauf in Gewitterform im Süden beschäftigen. Von Westen zwar Beruhigung, aber dann kommen durch Höhenkaltluft noch mal Schauer hinterher. Also ein wechselhafter Sonntag, die Nacht dorthin, im Westen am kühlsten, nur 5 oder 6 Grad. In der Osthälfte und im Süden noch 10 oder 11 und morgen Nachmittag, da gibt es dann nur noch im Südwesten 19, vor der Front ganz im Osten 16 Grad, bei Dauerregen 9. Der Blick auf den Montag, im Norden regnerisch und kühl, nach Süden freundlicher. Dienstag wird es von Norden für alle wieder besser.
Freue ich mich schon mal auf den Dienstag. Danke Sven Plöger fürs Wetter heute und die Tagesthemen, die sind durch. Hier geht es weiter mit einer Folge aus der Krimiserie Wolfsland und wir sind morgen wieder da und wünschen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss, bis morgen.
Bis morgen.